Ja, vielen Dank erst einmal, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben gerade schon gesagt, trotz der EM und des schönen Wetters, dass er endlich mal gekommen ist zu uns. Ganz besonders freuen wir uns natürlich, dass wir Sie für unsere Forschung am Bergmannsheil begeistern konnten. Und wir am Bergmannsheil sind eigentlich eine super bunte Truppe aus Forschern. Das heißt, wir sind natürlich nicht nur Psychologen, sondern auch Biologen, Mediziner, Physiker, Neurowissenschaftler. Wir sind also ganz bunt gemischt. Und es kommt gar nicht mal so häufig vor, dass wir ein Phänomen finden, das uns alle gleichermaßen begeistert. Und das ist aber passiert, und zwar bei diesem Kleid. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder von Ihnen dieses Bild des Kleides schon einmal in den Medien vielleicht gesehen hat. Mich würde einfach interessieren, dann haben wir auch direkt einen super Einstieg in das Thema, wer von Ihnen dieses Kleid denn als blau-schwarz wahrnimmt. Vielleicht können Sie mal irgendwie die Hände heben. Okay, Sie können sich auch gerne einmal umgucken, damit Sie ein Bild davon bekommen, wie viele das jetzt sind. Einige schreien jetzt hier gerade schon, was? Denn wer von Ihnen sieht dieses Kleid denn beispielsweise in Weiß-Gold? Okay, dann schauen Sie sich auch noch mal vielleicht um. Also bei Weiß-Gold müsste auch ich aufzeigen. Denn es gibt wirklich diese zwei extremen Wahrnehmungen. Wir haben das mal ein bisschen deutlicher dargestellt, um auch für die anderen die eigentliche Wahrnehmung vielleicht ihres Nachbarn noch mal deutlich zu machen. Das ist also diese blau-schwarzen Seher, nenne ich sie jetzt einfach mal, und die weiß-goldenen Seher gibt.
Ist mit blau-braunen Seher.
Genau, da kommen wir gleich zu. Genau. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es jemanden gibt, der vielleicht eine andere Wahrnehmung hat. Also ich habe schon gehört, was haben Sie gesagt, blau-braun?
Hellblau-braun.
Sie gehören auch dazu? Okay. Okay, gut. Das heißt, Sie merken, dass dieses Thema schon sehr viel Diskussionsstoff liefert. Und das war nicht nur bei uns der Fall, sondern das Ganze ging wirklich, wie eben schon angesprochen, weltweit so weiter. Das heißt, hier in diesem letzten Beispiel eines Zeitungsausschnittes erkennen wir, dass es fast eine ganze Nation gespaltet hat, dass also wirklich sehr kontrovers diskutiert wurde. Und es ist nicht nur so, dass wirklich wir Alltagsmenschen uns mit diesem Thema befassen, sondern auch zahlreiche Forscher sich an diesem Kleid sehr viel Zeit investiert haben. Und man fragt sich natürlich, wie kann das sein? Wie können so unterschiedliche Wahrnehmungen zustande kommen? Und warum vor allem begeistern sich auch Forscher dafür? Wir sehen einmal, dass es ein visuelles Phänomen ist, das wirklich ganz distinkte Wahrnehmungen hervorruft. Also Sie haben an Ihrer Reaktion schon gemerkt, das ist nicht nur so ein bisschen unterschiedlich, sondern ist schon deutlich unterschiedlich bei den meisten. Und was das Besondere eben für die Forscher ist, dass wir es hier vor allen Dingen mit keinem willentlichen Wechsel zu tun haben. Damit ist gemeint, wenn Sie sich beispielsweise, ich gehe einmal hier rüber, dann kann ich Ihnen das besser zeigen, wenn wir uns hier dieses Bild der Dame einmal anschauen, dann können Sie erkennen, dass Sie hier vielleicht eine alte Dame wahrnehmen, die hier ihre Nase hat, einen Mund und hier Augen und hier so eine Art Tuch über dem Kopf hat. Und hier unten sehen Sie ja so eine Art Pelzmantel. Wenn ich Ihnen aber zeige, dass wir gleichzeitig in diesem Bild allerdings auch eine junge Frau haben, die hier ihr Kinn aufweist mit einer Nasenspitze und den Ohren, dann sehen Sie, wahrscheinlich kennen Sie das Bild auch, aber dann können Sie beides wahrnehmen. Und Sie können sich gerne mal, ich gehe mal wieder rüber, die Zeit nehmen, einmal versuchen, beides wahrzunehmen. Ja, geht das? Also Sie sehen sowohl die alte als auch die junge Frau? Okay. Und das ist ganz wichtig, dass bei den meisten Phänomenen, die wir halt kennen, wir diesen Wechsel haben. Wir können also willentlich beeinflussen, was wir sehen möchten. Bei dem Kleid gelingt uns das leider nicht. Das heißt, es gibt immer mal wieder Personen, die vielleicht mal im Laufe der Zeit nicht nur Weiß-Gold gesehen haben, wie Sie eben, sondern vielleicht auch mal diese blau-schwarze Wahrnehmung. Aber wir können eben nicht willentlich beeinflussen, welche Farbe wir bei diesem Kleid sehen möchten. Und das ist eigentlich das Besondere, weshalb wir hier super forschen können. Denn wir haben bei dem Kleid eine Kontrollbedingung. Das heißt, es gibt immer Leute, die sich bei dem Kleid nicht täuschen lassen. Denn, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, auch wenn die Spannung dann ein bisschen reduziert wird, das Kleid ist in Wirklichkeit blau-schwarz. Das heißt, ja, Das heißt, die Leute, die das in Weiß-Gold sehen, lassen sich täuschen. Für die Forschung ist eben diese Kontrollbedingung super wichtig, weil dann können wir untersuchen, was denn wohl diese Illusion ausmacht. Und wir haben deswegen beste Voraussetzungen, hier uns die optischen Illusionen genauer anzuschauen, was vorher halt immer sehr, sehr schwierig war, sich anzuschauen. Es gab in der letzten Zeit unglaublich viel Aufruhr bezüglich dieses Kleides und einige Forschergruppen haben sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es war alles sehr parallel und ging super, super schnell im Vergleich zu anderen Forschungsthemen. Und es gibt eine Gruppe um Lafer und Sosa, die im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres, veröffentlicht haben, dass sie sich dieses Phänomen auch noch mal genauer angeschaut haben. Und zwar haben sie einen Fragebogen entwickelt und haben die Probanden allerdings frei antworten lassen. Ich war eben so gemein und sie haben sich Gott sei Dank direkt beschwert und habe automatisch gefragt, wer sieht's denn blau-schwarz oder weiß-gold? Ich habe ihnen also implizit eigentlich schon Kategorien vorgegeben. Und die Forscher haben das halt aufgegriffen, weil auch im Internet wurden eigentlich immer diese zwei Wahrnehmungen diskutiert. Und möglicherweise gibt es also Leute, die vielleicht zwischen diesen Wahrnehmungen liegen, wie Sie eben zum Beispiel schon angemerkt haben. Und wir können an der Abbildung sehen, dass die zwei Hauptgruppen es wirklich in blau-schwarz oder eben weiß-gold sehen. Das ist aber immer mal wieder auch, ja, so nicht gemischte Wahrnehmung, aber vielleicht ein hellblau wahrgenommen wird oder eher ein Braunton. Jetzt wurde überlegt, wie kann das sein? Und die Kollegen um die Forschergruppe von Lafer und Sosa haben sich gedacht, es könnte gut sein, dass es was mit dem Lichttyp zu tun hat. Und dieser Lichttyp, so bezeichnen die Forscher die Auseinandersetzung jedes Individuums, wie auch wir, mit Lichtquellen. Das heißt, es gibt einige von uns, die zum Beispiel super viel Zeit am Tageslicht verbringen. Und andere, die vielleicht auch aufgrund ihres Jobs beispielsweise im Labor arbeiten oder viel nachts arbeiten und somit kein natürliches Tageslicht häufig vorfinden, sondern künstliche Lichtquellen. Und die Theorie der Forscher war, das wurde mit diesem Beispiel dargestellt, dass wenn wir ein natürliches Tageslicht vorfinden, wo ein enorm hoher blauer Lichtanteil enthalten ist, dass möglicherweise die Individuen diesen blauen Lichtanteil herausrechnen und zu diesem weiß-goldenen Ergebnis kommen. Wohingegen möglicherweise die Leute, die eher mit künstlichen Lichtquellen zu tun haben, wo wir eher einen gelblichen Lichtanteil vorfinden, vielleicht eher zu dieser blau-schwarzen Wahrnehmung kommen. Das sind so die ersten Überlegungen, die auch schon weitergeführt wurden. Beispielsweise die Gruppe um Gegenfurtner und Kollegen, die haben sich gedacht, vielleicht hat allerdings dieser Sprachanteil hier doch eine Rolle. Denn nicht für jeden von uns ist blau auch blau. Auch da gibt es Unterschiede. Und um diesen möglichen Sprachanteil zu eliminieren, haben sie eine Farbpalette dargestellt, auf einem digitalen Tablet zum Beispiel, wo die Probanden wirklich ihre Wahrnehmung darstellen konnten. Das heißt, sie konnten auf einer Farbskala wirklich quasi die Farbe, die sie sehen, schieben, nenne ich es jetzt mal. Und wir sehen in den Ergebnissen, die dort links dargestellt sind, dass die Forscher ein Kontinuum in der Wahrnehmung fanden. Das heißt, wir können es uns eigentlich so vorstellen, dass wir zwei Extrempunkte haben, nämlich wie viele von Ihnen hier die blau-schwarzen und die weiß-goldenen Seher, aber auch einige, die vielleicht dazwischen liegen. Ich weiß nicht genau, ob man das jetzt gut erkennt. Auf jeden Fall liegt durch dieses Kontinuum ziemlich genau eine rote Linie. Und diese rote Linie, auch wenn Sie die jetzt nicht sehen sollten von da hinten, können Sie mir glauben, dass es super mit dem Tageslicht korrespondiert, durch diese rote Linie dargestellt ist. Das heißt, auch diese Forscher sind wieder auf die Idee gekommen, dass das Tageslicht hier möglicherweise einen Einfluss hat und vielleicht auch herausgerechnet wird und zu dieser Illusion führt. Insgesamt gibt es also zahlreiche denkbare Einflüsse. Wir haben nicht nur bestimmte Bilddetails, die vielleicht zu dieser optischen Illusion führen können, sondern wir haben, wie bereits mehrfach angesprochen, auch individuelle Unterschiede wie Lichttypen etc., die vielleicht diese optische Illusion bedingen können. Und um weiter zu überlegen, was möglicherweise hier der Ursprung für diese Illusion sein kann, würde ich Ihnen gerne noch einmal vor Augen führen, wie unsere Wahrnehmung sich überhaupt zusammensetzt.
Wie ist das mit Farbblindheit?
Kommen wir gleich nochmal zu, genau. Unsere Wahrnehmung setzt sich nämlich aus zwei ganz verschiedenen Prozessen zusammen. Die finden wir in der Literatur unter der Bezeichnung Bottom-up und Top-down-Prozess. Was darunter genauer verstanden wird, sehen wir eigentlich super an diesem Beispiel. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, dann fällt uns automatisch dieses rote Boot. Können Sie das von hinten auch erkennen? Ja? Okay. Dann fällt uns automatisch dieses rote Boot ganz doll auf. Wir betrachten es eigentlich automatisch. Und das ist ein Prozess, den wir in der Literatur eben unter Bottom-up finden. Das heißt, das ist eine ganz automatische Verarbeitung, die hier stattfindet. Und besonders die auffälligen Reize werden ganz schnell verarbeitet. Wir haben spezifische Rezeptoren, die zum Beispiel auf unterschiedliche Farben reagieren und hier spezifisch diese Wahrnehmung verarbeiten. Auf der anderen Seite haben wir allerdings noch einen anderen Mechanismus, der unsere Wahrnehmung beeinflusst. Wenn ich Ihnen beispielsweise zu diesem Bild im Vorfeld gesagt hätte, das ist jetzt, glaube ich, schwierig für Sie da hinten, zu sagen, bitte achten Sie doch einmal auf die Zahlen, die Sie in diesem Bild finden, dann gucken alle schon ein bisschen und suchen. Und es gibt hier beispielsweise, genau, ich habe schon gehört, die Zahl 35. Und was wir hier gemacht haben automatisch ist, Sie haben quasi eine Aufgabe erfüllt. Sie sind also ganz gezielt auf dieses Bild zugegangen und haben es abgesucht nach, wie durch meine Instruktion eigentlich gegeben, nach Zahlen, bis Sie dann eben auf die 35 gestoßen sind. Und das ist ein anderer Wahrnehmungsprozess. Das heißt, der ist zielgesteuert und basiert auch auf unserem Wissen und beispielsweise unserem Gedächtnis. Denn Sie wissen, wie eine Zahl auszusehen hat, wie wir sie kennen, und suchen dementsprechend diese Formen auf dem Bild. Wichtig ist, und das ist das Interessante an unserer Wahrnehmung, wir haben immer ein Zusammenspiel beider Prozesse. Um das zu verdeutlichen, habe ich passend zur Jahreszeit einmal diese roten Erdbeeren mitgebracht. Denn Sie sehen hier in diesem Beispiel ganz normal das Bild roter Erdbeeren. Wenn wir allerdings die roten Erdbeeren mit einem anderen Licht bestrahlen, sage ich mal, und ich Sie wieder frage, was sehen wir da, dann werden die meisten von Ihnen auch sagen, rote Erdbeeren. Und wir wissen, Erdbeeren sind rot, wir sehen dort rote Erdbeeren, unabhängig von der eigentlichen Farbgebung, die wir durch Lichtquellen haben. Interessanterweise sind die Farben auf dem zweiten und dritten Bild allerdings die, die Sie jetzt seitlich daneben sehen. Das heißt, wir haben hier eigentlich orangene Erdbeeren, wenn man so will, und fast schon lilane. Trotzdem spricht jeder hier von uns von roten Erdbeeren. Und dieses Phänomen betrachten wir in der Literatur als Farbkonstanz. Das heißt, dass Farben unter unterschiedlicher Beleuchtung für uns als Objekte trotzdem gleich farblich wahrgenommen werden. Das ist auch unglaublich wichtig, da wir so Objekte möglichst schnell wiedererkennen können. Wir müssen also festhalten, dass wir natürlich den Reiz in der Umwelt mit unserem Auge abbilden und diesen dann wahrnehmen, aber dass unsere Wahrnehmung auch von unserem Wissen, wie bei diesem Beispiel mit den Erdbeeren, deutlich beeinflusst wird. Und diese Idee finden wir bei optischen Illusionen. Denn es ist sehr denkbar, dass bei den optischen Illusionen vielleicht ein höherer Anteil dieser sogenannten Top-Down-Modulation eine Rolle spielt, also Vorerfahrung, Wissen etc. Und um das genauer zu betrachten, kam uns die Idee, dass wir uns die Hirnaktivierung dieser zwei Extremgruppen genauer anschauen können und dann eben hoffentlich einen Beitrag dazu leisten können, ob wir hier mit unserer Idee richtig liegen. Wir haben am Berg, haben Sie jetzt automatisch eine Frage, oder?
Mich würde interessieren, ich sehe jetzt zwei unterschiedliche Kleider.
Das ist richtig. Das, Das sehen aber jetzt alle. Alle sehen jetzt zwei. Und genau, ja. Das ist nur, um für Sie darzustellen, dass es einmal quasi die blau-schwarze Gruppe und einmal die weiß-goldene Gruppe gibt. Ja, Sie sehen das alle so, ne? Okay. Gut. Ja, das ist jetzt nur einmal in den Einstellungen so dargestellt, dass jetzt wirklich jeder beide Wahrnehmungen einmal haben kann. Okay. Wir haben am Bergmannsheil unglaublich viel Forschung mit dem MRT gemacht. Das heißt, wir nutzen in erster Linie das MRT, um uns Hirnaktivierung anzuschauen. Damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie wir denn unsere Studien überhaupt designen und warum wir unsere Studien so aufbauen, wie wir es tun, würde ich Ihnen in den nächsten Folien wirklich nur ganz kurz, aber zum Verständnis einmal erklären, wie ein MRT denn funktioniert. Ganz knapp, wenn wir im Ruhezustand sind, das heißt eigentlich keinerlei Aktivität ausführen, dann haben wir einen ausgeglichenen Anteil an sauerstoffarmem und sauerstoffreichem Blut. Sobald wir allerdings eine Aufgabe bearbeiten, wie zum Beispiel Musik hören oder lesen, Sport machen, bedarf es halt in bestimmten Hirnregionen einen erhöhten Sauerstoffanteil, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und wir haben dann hier in diesen Regionen eine Veränderung, was die magnetischen Eigenschaften angeht. Dadurch, dass sauerstoffarmes und sauerstoffreiches Blut unterschiedliche magnetische Eigenschaften aufweist, können wir diese Veränderung mit dem MRT sichtbar machen. Das ist nur ganz im Groben das Prinzip, was hinterm MRT steckt. Wichtig ist, dass wir leider nicht direkt unsere schöne Statistik bekommen und erkennen können, welche Hirnareale nun aktiv sind. Da ist noch kleine Auswertungsschritte bedarf. Und wir sehen zum Beispiel, dass wenn sich unsere Probanden bewegen, das ist gar nicht so gut möglich im Scanner, aber es kann immer mal wieder sein, dass wir Kopfbewegung finden, dann müssen wir unsere Gehirne alle angleichen, also alle wieder gerade rücken. Und wie wir alle unterschiedliche Hände und Füße haben, haben auch wir Menschen unterschiedliche Strukturen im kleinsten Detail im Gehirn. Und auch da müssen wir unsere Gehirne auf ein Durchschnittsgehirn, nenne ich es jetzt mal, ausrichten. Zudem müssen wir im letzten Schritt dann unsere Verzerrungen korrigieren und Fehler retuschieren, um dann endlich zu unserer Statistik zu gelangen. Und in unserer Statistik betrachten wir immer eine Ruhebedingung und vergleichen die mit einer Aufgabe. So erhalten wir dann mögliche Hirnregionen, die eben bei der Aufgabe beteiligt sind. Wir können dann das Ganze entsprechend im Gehirn darstellen. Wenn Sie sich das Bild anschauen, dann sehen Sie, dass vor dem Gehirn quasi ein visueller Reiz präsentiert wird. Es ist jetzt so eine Art Schachbrettmuster. Und Sie erkennen, dass besonders im hinteren Teil des Kopfes, das nennen wir Okzipitallappen, besonders viel Aktivierung vorherrscht. Das heißt, es leuchtet da fast schon. Und das zeigt, welche Hirnareale für die visuelle Verarbeitung zuständig sind. Also besonders Areale ganz hinten bei uns im Gehirn. Kommen wir nun zu unserem Design. Unser Design haben wir eben auf diesen dargestellten Parametern aufgebaut. Das heißt, wir brauchen eine Ruhebedingung und eine Aufgabe, um herauszufinden, welche Hirnareale wohl beteiligt sind. In unserem Beispiel bestand unsere Ruhebedingung darin, dass wir ein Fixationskreuz präsentiert haben, also einen möglichst geringen visuellen Input geliefert haben. Und unsere Aufgabe, natürlich, wie sollte es anders sein, auf jeden Fall ein Bild des Kleides. Viele von Ihnen fragen sich jetzt vielleicht, warum dieses Kleid in unterschiedlicher Orientierung dargestellt ist. Und es ist eigentlich ganz einfach, warum wir das gemacht haben. Denn es gibt ganz spezifische Rezeptoren, die auf bestimmte Orientierungen, also sei es horizontal oder vertikal, ausgerichtet sind. Das heißt, die feuern dort ganz extrem. Und um hier einen möglichen Einfluss dieser Rezeptoren auszuschließen, haben wir es einfach in beiden Arten präsentiert. Zudem sehen Sie, dass ganz hinten die Farbquadrate auftauchen. Und die Farbquadrate sind die Farben, die wir aus dem Kleid entnommen haben. Die sind für uns wichtig, um sicherzugehen, dass unsere Probanden sich nicht in der Verarbeitung der eigentlichen Farbe unterscheiden. Unsere Probanden lagen knapp 5 Minuten, also 4,5 waren es besser gesagt, im Scanner und haben eine LCD-Brille aufbekommen und haben dort eben unser Paradigma gesehen. Wie das ablief, zeige ich Ihnen noch einmal hier. Das ist ein Ausschnitt aus unserem Paradigma. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie beispielsweise Probanden sind und aktuell im Scanner liegen, dann haben Sie diese Bilder präsentiert bekommen. Und Ihre Aufgabe wäre es dann gewesen, dass Sie sich bitte mental die Frage beantworten sollen, welche Farbe Sie dort wahrnehmen. Kommen wir nun zu der Anzahl der Probanden. Wir haben insgesamt 28 Probanden gemessen. Das heißt, 14, die eher diese weiß-goldene Wahrnehmung haben und 14, die diese blau-schwarze Wahrnehmung haben. Es waren alles ziemlich junge Probanden, also knapp 30, waren gesund und hatten natürlich keinerlei neurologische Auffälligkeiten. Und da kommen wir zu Ihrer Frage, hatten keine Farbblindheit. Denn man weiß nicht, inwieweit das vielleicht da reinspielen könnte. Das heißt, all unsere Probanden haben vor unserem Versuch diese dort abgebildeten Ishihara-Tafeln bearbeitet und so konnten wir ausschließen, dass keiner hier eine bestimmte Farbblindheit aufwies. Nur noch einmal zur Erinnerung, es ging also wirklich nur darum, sich vorzustellen, welche Farben man im Scanner denn wohl wahrnimmt. Kommen wir zu den Ergebnissen. Erst einmal auf Verhaltensebene ist es wichtig festzuhalten, dass beide Gruppen diese dort dargestellten Farbquadrate als einen Braun- und einen Blauton wahrgenommen haben. Zudem fanden wir keinerlei Unterschiede auf der Hirnaktivierungsebene. Das heißt, wir konnten sicherstellen, dass beide Gruppen dort wirklich die gleichen Farben für sich verarbeitet und wahrgenommen haben. Wenn wir uns jetzt allerdings die eigentlich sehr interessante Bedingung anschauen, nämlich unser Kleid, dann wollten wir wissen, welche Gruppe denn mehr Hirnaktivierung aufweist. Also ob es eine gibt, die bei der Betrachtung des Kleides, obwohl es natürlich dasselbe Foto ist, aber wir vielleicht hier eine Gruppe finden, die eine erhöhte Hirnaktivierung im Vergleich zu der anderen Gruppe aufweist. In dem ersten Vergleich zeige ich Ihnen nun die Ergebnisse, indem wir uns die blau-schwarzen Seher angeschaut haben im Vergleich zu den weiß-goldenen. Und was Sie sehen, ist eigentlich gar nichts. Das heißt, wir haben natürlich unsere visuellen Areale, die aufleuchten, aber unsere blau-schwarz-Seher haben keine Mehraktivierung, die wir hier finden können. Wenn wir allerdings diesen Vergleich umdrehen und schauen, ob die Weiß-Gold-Seher denn mehr Aktivierung in irgendeiner Hirnregion aufweisen als die Blau-Schwarzen, sehen wir gleich ein ganzes Muster an Hirnregionen, die dort eine erhöhte Aktivierung aufweisen. Diese Hirnregionen, die in Gelb dargestellt sind, finden wir vor allen Dingen in den frontalen Bereichen, aber auch in seitlichen, also temporalen Bereichen und zum Teil auch hier oben in den sogenannten parietalen Bereichen. Wichtig ist, dass die gelben Areale wirklich hochsignifikant sind, also bei ganz, ganz strengem Kriterium, wohingegen die orangenen zusätzlich aufplöppen, wenn wir ein bisschen liberaler sind mit unserer Statistik. Festzuhalten ist also, dass wir hier ein ganz komplexes Muster an Mehraktivierung bei den Weiß-Gold-Sehern haben. Und was das jetzt genau heißt, betrachten wir eigentlich immer mit den Eigenvariaten, so nennen die sich, bei unseren Probanden. Die Eigenvariaten geben eigentlich die tatsächliche Aktivierung wieder, die wir in den entsprechenden Hirnregionen finden. Sie sehen in diesem Beispiel für die Weiß-Gold-Seher so gold dargestellte Punkte, wohingegen wir die Blau-Schwarz-Seher mit blauen Punkten dargestellt haben. Und was wir durch alle Hirnregionen hinweg feststellen können, ist, dass die Weiß-Goldenen wirklich eine stärkere Aktivierung aufweisen. Und das bei fast jedem Probanden. Was uns das genau sagt, ist vor allen Dingen, wenn wir uns die Hirnregionen anschauen, dass das alles sogenannte Areale höherer Kognition sind. Das heißt, das sind ganz, ganz komplexe Strukturen, die Prozesse wie zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit oder aber auch unsere Entscheidungsfindung steuern. Wenn wir uns nochmal an das eingangs dargestellte Bild erinnern, was eigentlich die visuelle Wahrnehmung darstellt, so hat eigentlich nur hier hinten der Teil geleuchtet bei dem Bild, was ich Ihnen gezeigt habe. Das heißt, das ist ein ganz anderes Bild und zeigt wirklich die Komplexität, die wir hier wiederfinden. Um die Ergebnisse zusammenzufassen, können wir festhalten, dass, wie eingangs erwähnt, die Weiß-Goldseher ja eigentlich die sind, die sich täuschen lassen. Und diese Täuschung geht eben einher mit erhöhter Aktivierung in den eben beschriebenen Arealen, wohingegen wir bei den blau-schwarzen Sehern keine erhöhte Aktivierung vorfinden. Wichtig nur noch einmal zur Erinnerung, dass wir keine Unterschiede bezüglich dieser präsentierten Farbquadrate gefunden haben. Das heißt, wir können wirklich sagen, dass die Aktivierung, die wir dort sehen, einen großen Teil erklärt, welche Hirnareale für diese optische Illusion verantwortlich sind. Und das ist halt etwas ganz Neues, denn vorher konnten wir diese Hirnregion nie wirklich ausmachen. Das heißt, die eingangs aufgestellte Idee, dass wir es hier eigentlich mit so einem, wie in der Literatur beschriebenen, Top-Down-Mechanismus zu tun haben, das heißt, dass Wissen, Erfahrung etc. hier eine Rolle spielt, ist hier sehr naheliegend. Und auf Basis unserer Erkenntnisse und unserer Ergebnisse kann man jetzt über ganz viele weitere Studien und Methoden nachdenken, die auch die neuronalen Unterschiede dieser beiden Extremgruppen abgreifen kann. Beispielsweise gibt es die Möglichkeit, dass wir versuchen könnten, ob wir diese Gruppen im Vorfeld vielleicht schon unterscheiden können, bevor wir überhaupt wissen, welche Wahrnehmung sie haben, ob uns vielleicht gelingt, dass wir eine Vorhersage treffen können, wer zu der blau-schwarzen Gruppe und wer zu der weiß-goldenen Gruppe gehört. Und eine Idee wäre, dass wir uns zum Beispiel das Ganze mit der sogenannten DTI-Methode angucken. Das heißt, die Methode betrachtet eigentlich die Diffusion entlang unterschiedlicher Faserbündel. Und vielleicht haben wir hier zwischen unseren Extremgruppen bereits Unterschiede. Zudem ist denkbar, dass sich diese beiden Gruppen vielleicht auch in der funktionellen Netzwerkkonnektivität unterscheidet. Denn es ist denkbar, dass Gruppen, also die Weiß-Goldseher beispielsweise, eine stärkere Verbindung zwischen den einzelnen Arealen haben als die Blau-Schwarzseher. Das gilt es also in zukünftiger Forschung zu untersuchen. Zudem ist allerdings natürlich auch noch wichtig, dass man sich vielleicht noch einmal die Bilddetails genauer anschaut, weil das Bild wirklich sehr komplex ist und viele Schatten, Reflexionen und Lichteinflüsse aufweist. Und wir haben bereits am Anfang gesehen, dass einzelne Konzepte und Mechanismen zur Wahrnehmung nicht alleine dieses Phänomen erklären können. Wenn, dann ist es ein Zusammenspiel unterschiedlicher Mechanismen. Und viele Forschergruppen überlegen nun, welche genauen Bestandteile, quasi schon Bausteine in diesem Bild, denn vielleicht dazu führen, dass wir diese optische Illusion auslösen. Wenn wir dazu kommen sollten, diese einzelnen Marker zu entdecken, dann würde es uns vielleicht gelingen, in Zukunft rein auf künstlicher Ebene weitere optische Illusionen zu kreieren und somit weiter der Forschung zu helfen. Wir können also festhalten, dass manchmal auch einfach nur ein Foto eines gestreiften Kleides uns hier alle zusammenbringt und auch in der Welt wahnsinnig viel diskutiert wird und dass auch die Bochumer Forschung, wie Sie das hier auch sehen können, für Aufregung sorgt und wir einen großen Teil dazu beitragen konnten. Und das Ganze geht natürlich nur mit einem großartigen Team. Und deswegen möchte ich mich in erster Linie bei Lara Schlafke und Lauren Schweizer bedanken und den ganzen anderen Leuten, die uns immer unglaublich unterstützt haben. Und Sie sehen, das habe ich jetzt einfach mal mit aufgeschrieben, hinter den Namen finden Sie unsere Wahrnehmung und da können Sie ableiten, wie viel wir diskutiert haben über die Arbeitszeit hinaus. Und in dem Sinne möchte ich mich bei Ihnen bedanken und hoffe, dass wir nun ein bisschen weitergekommen sind bei dem Phänomen. Vielen Dank. Ja.